Hier ist der Valley Talk, featured by Vivo. Ist Elon Musk der neue starke Mann an der Seite des designierten US-Präsidenten Donald Trump? Der Milliardär, gebürtig aus Südafrika, soll jetzt auch noch eine Kommission leiten, die die US-Bürokratie in den USA effizienter machen soll. Wir reden heute über den neuen Busenfreund von Donald Trump, Elon Musk.
Valley Talk, der Tech-Podcast aus dem Silicon Valley. Mit Matthias Hohensee, Olaf Groth und Markus Schuler.
Hier ist der Valley Talk und wir melden uns wie immer aus Kalifornien. Mit dabei Matthias Hohensee, Korrespondent der Vivo hier im Silicon Valley. Olaf Groth, Wirtschaftsprofessor an der Berkeley-Universität Kalifornien und Chef des Beratungsunternehmens Cambrian Futures. Und meine Wenigkeit Markus Schuler, Journalist hier in Nordkalifornien. Lasst uns über Elon Musk reden. Wie kam es eigentlich zu dieser Bromance zwischen Musk und Trump? Angeblich hat sich Musk ja bereits im Hotel von Trump in Mar-a-Lago einquartiert und wird von der Trump-Familie als Onkel bezeichnet. Matthias Hohensee von der Vivo, stimmt das wirklich?
Tja, es ist eine Bromance, die man ja täglich im Fernsehen sehen kann. Die beiden weichen ja nicht mehr einander von der Seite. Und ich habe mir überlegt, ob es da irgendwie einen Anlass gab, wie es dazu gekommen ist. Man muss ja wissen, dass Musk ja über 20 Jahre eher auf Seite der Demokraten stand, Obama gewählt hat, auch Hillary Clinton, ich glaube Joe Biden auch. Und das ist ganz lustig. Ich denke, es hat vor allen Dingen mit gekränkter Eitelkeit zu tun, was beide Männer eben gut nachvollziehen können. Bei Musk war das so, dass Biden eingeladen hat zu so einem Gipfel der Autohersteller, der Elektroautohersteller ins Weiße Haus und hat halt Elon Musk nicht eingeladen auf Druck der Gewerkschaften, weil die Gewerkschaften, Elon Musk ist ja sozusagen nicht gerade ein Freund von Gewerkschaften oder unterdrückt das sogar. Folglich haben sie ihn nicht eingeladen, was natürlich total bescheuert war. Und das hat ihn so gekränkt und das hat mich dann erinnert, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, dieses White House Correspondent Dinner. Ich glaube, Obama war noch Präsident und da ist ja immer ein Comedian dann eingeladen, der dort Witze macht und beziehungsweise Obama hat selber Witze gemacht und der größte Witz war halt, dass Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt werden könnte und wie er dann das Weiße Haus in ein Casino mit Gold und mit alles verwandeln würde. Und der Saal hat sich die Bäuche gehalten vor Lachen, außer Trump.
Und Trump saß im Publikum.
Genau, mit versteinerter Miene, gekränkelter Eitelkeit. Deswegen ist es ganz interessant, Musk gekränkte Eitelkeit, Trump gekränkte Eitelkeit und jetzt haben die beiden sich halt zusammengefunden.
Olaf Groth, ist es so, wenn man älter wird, dann ändert man auch mal von progressiv hin zu konservativ seine politische Affiliation, seine politische Ausrichtung?
Naja, es gibt ja so dieses alte Motto, ne? wenn man in jungen Jahren konservativ ist, hat man kein Herz. Wenn man in älteren Jahren progressiv ist, hat man kein Gehirn. Und natürlich ist das kompletter Quatsch, aber es besagt schon, dass wenn man, sagen wir mal, in gehobenem Alter vielleicht mehr Geld zu verteidigen hat und mehr zu verlieren hat, und sagen wir mal, vielleicht dem Bullshit, wie man es hier sagt in den USA, auch so ein bisschen überdrüssig ist im Leben, dass man dann schärfere Kante zeigt und vielleicht mal auf die andere Seite wechselt. Das hat es ja öfter gegeben auch. Ich meine, Bloomberg ist ja auch, sagen wir mal, jemand, der zwischendrin steht, ja. Ich weiß nicht mehr, wann.
Du redest von Michael Bloomberg, ja, dem Chef, genau, des Wirtschaftsunternehmens, Finanzberatungsunternehmens Bloomberg, der dann auch später Bürgermeister von New York wurde.
Ja, Michael und man darf Bloomberg. Sich da hat es ja auch schon viele Präzedenzfälle gegeben, ne, wenn man sich überlegt, dass ja die ganzen Neokonservativen, wie es damals unter Bush II dann mal hieß, ja eigentlich alles, oder nicht alle, aber die meisten waren halt Ex-Demokraten, die aus der Carter-Regierung kamen, von der, sagen wir mal, außenpolitischen Weichheit von Carter nicht mehr überzeugt oder sehr enttäuscht waren und dann eben Republikaner wurden, und zwar Erzrepublikaner. Also das gibt es öfter, ja. Aber man soll natürlich trotzdem, ich meine, gerade als Führungskraft sollte man schon auch ein bisschen die Gabe haben, auch ein bisschen über sich selber zu lachen. Ne? Ich meine, das hätte ihm auch nicht schlecht getan, wenn Trump sich so ein bisschen natürlich auch dann selbst belächelt hätte während dieses Events. Aber beiden Männern ist das, glaube ich, nicht gegeben. Ne?
Wir reden gleich, was diese Bromance, diese neue Bromance zwischen Elon Musk und Donald Trump finanziell für Elon Musk bedeuten könnte, was das ihm bringt. Musk soll ja in der neuen US-Regierung, die ab Mitte Januar im Amt ist, eine sogenannte Effizienzkommission leiten. Unterstützt wird er dabei von einem anderen Alpha-Tier, von Vivek Ramaswamy, einem Biotechnologie-Milliardär. Was soll diese Kommission sein, Matthias? Welche Ziele hat sie? Was ist von dieser Kommission überhaupt zu halten? Und braucht man die angesichts eines Rechnungshofes, den es natürlich auch in den USA gibt?
Ja, ist eine gute Frage. Also diese Kommission, also Department of Government Efficiency, was abgekürzt dann einen Namen einer Kryptowährung ergibt, die eben Elon Musk sehr stark unterstützt, ist keine offizielle Regierungsbehörde, also so eine Art beratende Kommission. Ne? Und die soll halt von außen beraten und soll dabei eng mit dem Weißen Haus zusammenarbeiten und dem Office of Management and Budget. Und Ziel ist es jetzt zumindest, da ganz groß angelegte strukturelle Reformen voranzutreiben und vor allen Dingen auch einen unternehmerischen Ansatz in die Regierungsarbeit einzubringen. Bevor man das eben sehr kritisiert, auch weil Elon Musk dort Mitglied ist, muss man sich natürlich unterhalten darüber, ob es vielleicht doch eine gute Idee ist, ne? Mal einen unternehmerischen Ansatz in die Regierung zu bringen. Und das würde, denke ich mal, auch Deutschland gut tun. Und hier ist halt die Frage, was werden die genau anpacken? Und ist das mehr Wirbel? Und was kann sie da, was können sie wirklich durchbringen?
Ist so eine neue Kommission eventuell auch so eine Art McCarthy-Instrument, wie wir es aus den 50er Jahren des vorherigen Jahrhunderts kennen, um die US-Behörden von sogenannten, in Anführungszeichen, Gegnern zu säubern, um sie mit Trump-loyalen Beamtinnen und Beamten zu besetzen, Olaf?
Ja, ich meine, so ein bisschen kann man das vielleicht nicht ausschließen, dass es da auch eine kleine Hexenjagd geben wird. Aber ich denke, es geht vornehmlich um zwei Dinge. Und das eine hat der Matthias ja schon angesprochen, um disruptive Innovation. Ne? Denn es gibt ja schon ein Government Accountability Office, aber das sind eben Leute, die, sagen wir mal,
das
ganz...
Das ist dieser Rechnungshof.
Rechnungshof, genau, der ja auch ein Mandat hat, Ineffizienzen und Korruption und so weiter zu durchleuchten und zu bekämpfen. Aber das sind eben größtenteils schrittweise Veränderungen, größtenteils chirurgische Sachen, die dort vorgenommen werden. Aber ich denke, worum es den Leuten geht jetzt, ist eine komplette Umkrempelung der US-Regierung. Ähnlich wie Musk das gemacht hat mit der Raumfahrtindustrie. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, was er da nun geschafft hat und wie NASA dasteht mit seiner eigenen Kapazität, technologischen Kapazität, dann ist das natürlich schon frappierend, was der Mann geleistet hat. Und auch eine gute Sache, dass er das geleistet hat. Ne? Ich war gestern mit einem Professor essen bei uns an der Uni Berkeley, der sich sehr gut auskennt, auch mit NASA. Ja, NASA ist ja ikonisch, ja, für uns hier in Amerika und auch international. Und ich halte auch große Stücke auf die Leute. Aber er zeigte mir ein Bild und sagt, guck mal, die Boosters von NASA vor 50 Jahren und die Boosters von heute, da unterscheidet sich fast nichts. Und dann überlegt man sich natürlich schon, warum braucht es einen Elon Musk, der die Sache mal ein bisschen aufrüttelt. Und darum geht es, glaube ich, primär. Die andere Sache, die wir, glaube ich, sehen werden, ist eine Privatisierung vieler Dienstleistungen. Das hatte Trump ja schon versucht, beim Department of Commerce zum Beispiel, dem Wirtschaftsministerium. Da gibt es ja die National Oceanographic and Atmospheric Administration, NOAA. Also die Wetterleute, die machen natürlich viel mehr noch als Wetter. Und das sind irgendwie was von, das ist ganz frappierend, 80% des Multimilliardenbudgets dieses Ministeriums. Und das hatten sie schon während der ersten Administration von Trump versucht umzukrempeln und zu privatisieren. Ich denke, darum wird es gehen im ganz großen Maße jetzt, dass die Leute versuchen, so viel outzusourcen, wie es nur geht, um die Effizienzen zu steigern. Das Dritte wäre eine Technologisierung der US-Administration. Ich bin überzeugt davon, dass Musk versuchen wird, die US-Regierung sehr viel technologiekompetenter zu gestalten. Theoretisch gesehen auch eine gute Sache. Da muss man natürlich gucken, wie die Balance aussieht, denn Dinge wie Diplomatie kann man nicht einfach durch Technologie ersetzen. Ne?
Kannst du mal, Olaf, ein Beispiel nennen, wo eine Entbürokratisierung in der US-Administration Sinn macht? Ich weiß, du bist häufiger in Washington, bist auch dort relativ gut vernetzt und sprichst auch dort mit der Politik. Was ist so ein Punkt, wo du sagst, da macht es wirklich Sinn, dass man mal reinguckt und das neu organisiert?
Ja, ich meine, sagen wir mal, bei der Steueradministration werden ja immer wieder große Ineffizienzen angemeldet. Ich bin da nun kein Experte und möchte den Leuten da nicht ans Bein pinkeln, wie man so auch gut sagt auf gut Deutsch. Aber wenn ich mir die Experten anhöre, da könnte es schon sehr viel besser zugehen. Das muss alles vereinfacht werden. Die ganzen Verfahren sind viel zu aufwendig. Die Bürokratie, die kommen ja auch gar nicht mehr hinterher. Das andere ist sicherlich im Gesundheitsministerium. Es muss sich auch im Gesundheitswesen in Amerika noch viel verändern. Ob das dann in die richtige Richtung geht, wage ich aber noch zu bezweifeln. Und da müssen wir dann mal abwarten. Ne? Wovor ich so ein bisschen Angst habe, ist, dass sie die falschen Leute ins Bildungsministerium setzen und da sehr viel kaputt gemacht wird. Aber auch da würde ich sagen, gibt es sicherlich sehr viel, was verändert werden muss. Nun ist Bildung ja eine kommunale und Bundeslandgeschichte in USA, nicht ganz unähnlich dem, wie es in Deutschland läuft. Von daher ist das Bildungsministerium in Washington eigentlich zweitrangig. Aber wenn man sich ansieht, dass wir ja sehr viel mehr ausgeben pro Schüler als jedes andere Land in der Welt, aber trotzdem in der öffentlichen Schulausbildung hinterherhinken, da muss man sich natürlich schon fragen, warum tut sich da seit, was weiß ich, den 30 Jahren, wo sich das, seitdem ich hier bin und das immer wieder angemerkt wird, warum tut sich da nichts? Also es ist schon richtig so ein bisschen ein Shake-up, wenn er denn gut bemessen ist, mit gutem Urteilsvermögen und politisch gesteuert, ist vielleicht gar nicht schlecht, aber großes Risiko, ne? Denn die Leute haben natürlich auch Dogma und bringen dieses Dogma mit.
Ich höre da von euch beiden heraus, dass man dem Musk und der neuen Administration durchaus mal eine Chance geben sollte, weil es ein frischer Ansatz ist. Musk muss sich, Matthias, für diese neue Aufgabe vor dem US-Senat befragen lassen und braucht auch dessen Bestätigung. Was haben wir von der Anhörung zu erwarten? Die werden ja regelmäßig im Fernsehen übertragen. Wird das eine große Show? Wird das eine große Selbstpräsentation von Musk? Oder muss er sich dort vielleicht auch die ein oder andere fiese Frage gefallen lassen?
Es ist ja keine Regierungsbehörde, sondern eine Kommission, ein beratendes Gremium. Also vielleicht wird er von dem Senat befragt werden, aber ich glaube nicht, dass die zustimmen müssen.
Ja, das ist richtig.
Olaf, vielleicht weißt du da mehr?
Genau, das ist ein Presidential Appointment, welches nicht vom Kongress abgestempelt werden muss. Da kann er eigentlich agieren, wie er will. Und wenn Musk dann Chairman ist oder Co-Chairman, dann ist das so. Es kann natürlich sein, dass er von anderer Seite her attackiert wird, denn er ist ja schon als jemand, der sehr viele Dienstleistungen der US-Regierung anbietet, in Milliardenhöhe, also Starlink zum Beispiel, ist er ja schon auch konfliktbehaftet, ja, also oder zumindest müsste man das mal untersuchen. Dafür bin ich nicht Rechtsanwalt, ne, aber das müsste man eigentlich mal untersuchen. Dann kann es natürlich sein, dass er dann so angefochten wird, dass er nachher beleidigt abdreht und sagt, ich mach das nicht. Von daher denke ich, wird das dann aus der Ecke kommen, wenn überhaupt.
Ja, ist ganz, ganz interessant, weil Musk ja dann eigentlich nicht Bestandteil der Regierung ist. Er ist eben ein Berater und es gibt ja diese Ethikrichtlinien. Diese Ethikrichtlinien, die gelten dann eben aber nur auf Mitarbeiter der Regierung, Mitglieder der Regierung. Also ihr könnt euch erinnern, während der ersten Amtszeit von Trump, er musste ja sozusagen die Führung seines Konzerns da an seine Söhne übergeben. Natürlich ist da trotzdem anscheinend eine ganze Menge gemauschelt worden. Aber diese Ethikrichtlinien, soweit ich weiß, würden zum Beispiel auf Musk es gar nicht zutreffen. Keine Ahnung, wie man das lösen muss. Also er müsste jetzt nicht zurücktreten bei seinen Unternehmen. Ich glaube, das würde er auch gar nicht machen. Die Frage ist halt dann, wie man das halt abgrenzt. Und was ich noch kurz erzählen wollte, Weil es ist ja eigentlich nichts Neues, dass ein Silicon Valley Gründer dort versucht, in Washington mitzumischen, auch direkt in der Regierung. Und das ist jetzt gar nicht so bekannt, aber der einer der Gründer von Hewlett Packard war mal stellvertretender Verteidigungsminister in der Nixon-Regierung und hat später auch unter Reagan die Regierung beraten. Und da ging es um Ineffizienzen im Pentagon beim Beschaffen von Verteidigungsausrüstung beim Militär. Und ich denke mal, da wird wahrscheinlich diese Kommission auch ansetzen, weil da ist natürlich, das ist ja mit einer der größten Posten im Haushalt, da ist natürlich auch sehr viel Ineffizienzen, sehr viele Sachen, die man verbessern kann. Und da wird es natürlich ein bisschen heikel, weil natürlich Musk mit seinem Unternehmen natürlich auch einer der Ausrüster ist oder zumindest was die Raumfahrt angeht, wo es ja dann auch Überlappungen gibt im Bereich Verteidigung, Rüstung und so weiter.
Ja, also das ist richtig, dafür gibt es Präzedenzfälle für diese Situation. Ganz berühmt auch der Fall McNamara zum Beispiel, Verteidigungsminister unter Nixon während des Vietnamkrieges. Der war ja auch irgendwie CEO bei Ford, glaube ich, und ist hin und zurück gesprungen, was ja in Amerika sehr viel gängiger ist als bei uns in Deutschland. Bei uns in Deutschland wird das ja immer auch so ein bisschen anrüchig, so mal angesehen. Der Unterschied ist hier aber der, dass jemand, der einer Kommission untersteht, sagen wir mal, nicht direkt der Fügungsgewalt der gewählten Regierungsvertreter untersteht. Das heißt, Elon Musk macht ja auch über Starlink zum Beispiel Außenpolitik im gewissen Sinne, denn er hat ja eigenmächtig sagen wir mal, den Ukrainern natürlich über Starlink geholfen. Das hat er auch immer wieder gesagt, dafür die Leute lasten mir das immer an, aber ich habe den Ukrainern ja nun wirklich geholfen, wie sonst keiner. Aber er hat es ihnen auch untersagt, weil er das ja zentral steuern kann, diese Satelliten-Coverage, wie sagt man, Coverage,
Abdeckung.
Sagen wir mal, in russische Bereiche hinein zu erweitern, obwohl sie darum gebeten hatten. Das müsste eigentlich eine außenpolitische Entscheidung sein, die im Außenministerium liegt oder im Verteidigungsministerium, aber doch nicht mit einem privaten Anbieter. Also von daher ist das frappierend. Ne? Ich denke auch gerade in Deutschland sollte man sich das genau ansehen. Wir sind, habe ich mir gestern sagen lassen, der weltweit größte Markt für Starlink, für Elon Musk in Deutschland.
Das spricht natürlich auch Bände und sagt viel über die Infrastruktur in Deutschland aus.
Absolut richtig, ja, ja.
Ich wollte noch auf eines hinaus, Matthias hat das kurz angesprochen, weil er sagte, naja, da ist viel auch in der Trump-Ära in seiner ersten Präsidentschaft im Hintergrund gemauschelt worden, obwohl Trump nicht mehr Chef seines Immobilienunternehmens war und das an seine Söhne abgetreten hat. Wie wird denn das jetzt sein, wenn da schon gemauschelt wurde und diese Gerüchte, und das sind nur Gerüchte, die gab es ja schon immer um Trump, dass dort sein Schwiegersohn profitiert hat während seiner Amtszeit und Milliarden-Deals abgewickelt hat. Wenn solch ein Präsident an der Macht ist und dann noch ein Elon Musk mit diesen Unternehmen im Hintergrund, Matthias, come on, da können wir doch von ausgehen, dass dort kräftig gemauschelt wird.
Wird auf alle Fälle, und deswegen ist halt so wichtig, dass man eben auch eine starke Presse hat, um diese Sachen eben auch aufzudecken und an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich bin mit den Jahren leider so ein bisschen, ich kämpfe dagegen, hatte mal so ein bisschen zynisch geworden, weil ich mich langsam hier in den USA frage, ob Leute sich überhaupt dafür interessieren oder ob man wirklich von vornherein davon ausgeht, dass da sowieso gemauschelt wird und das als ganz normal angesehen wird. Sagen wir mal so, ich weiß nicht, bei Elon Musk, ich weiß nicht genau, was den Mann treibt. Also Reichtum kann es eigentlich gar nicht mehr so sein. Er ist ja schon der reichste Mann der Welt. Aber ich denke mal, er hat ja da Visionen, was auch die Zukunft der Arbeit angeht, Robotik, Sachen, die nicht nur technisch sind, sondern die ja auch gesellschaftlich irgendwie umgesetzt werden müssen und wo bestimmte Gesetze verändert werden müssen und so weiter. Ich denke mal, wahrscheinlich wird er in die Richtung gehen. Das wird ihm natürlich einige Vorteile bringen. Er will ja auch beim autonomen Fahren, dass das ja sozusagen bundesweit geregelt wird und nicht durch die einzelnen Bundesstaaten. Und er hat sich ja dann, hat er gleich nachgesetzt, aber das würde ja auch für meine Konkurrenten von Vorteil sein. Schauen wir mal, was passiert.
Olaf, wenn du dich mal in das Gehirn von Elon Musk versetzt, was treibt diesen Mann um? Also der hat ja alles schon erreicht, ist Milliardär, besitzt jede Menge Unternehmen, besitzt großen Einfluss. Was treibt ihn an? Ist es die Gier, die Lust auf noch mehr Macht?
Ich glaube nicht, dass es das Geld ist, zumindest nicht primär. Nun ist er natürlich der reichste Mann der Welt, da lässt sich das leicht sagen. Aber ich glaube, er hat mehrfach bewiesen, dass er eine unheimlich große Durchsetzungskraft hat, dass er auch eine Courage hat wie sonst keiner. Man muss sich ja nochmal vor Augen führen, wie er Tesla, ich glaube, der hat ein paar Millionen noch von seinem eigenen Wohlhaben. Alles andere hat er da in Tesla gepumpt und hat das Ding dann umgedreht. Also die Nerven und die Courage, die lässt sich oft vermissen. Natürlich gepaart mit einer visionären Vorstellungskraft, die ja auch aus dem Science-Fiction-Bereich kommt im Übrigen. Er ist ja lebhafter Science-Fiction-Leser und hat da seine favorisierten Autoren. Ich denke, bei dem ist das einfach mittlerweile fast fahrlässige, visionäre Kraft, wo er jetzt sagt, mit meinem Geld und mit meiner Macht jetzt, was mache ich jetzt noch? Und er ist im Grunde genommen so ein bisschen, zumindest auf der Innovationsseite, ist er so die das Gehirn und die treibende Kraft und der Visionär hinter den Trump-Ideen. Also ich denke, es ist so ein bisschen so dieses auf Teufel komm raus Visionäre. Und er hat ja sonst keine Grenzen mehr, die er erkunden könnte. Er hat ja alles andere gemacht, wenn man sich das mal überlegt. Er managt drei Unternehmen nebeneinander, alles große Unternehmen, alle bedeutend. Ja, hat jetzt schon einen gesellschaftlichen Einfluss wie sonst wenige Erzkonservative. Und was ist jetzt noch zu machen? Und das ist eben diese Vision durchsetzen auf Teufel komm raus. Er hat ja auch gesagt, als er gefragt wurde, das wird aber sicherlich solche Umkrempelungen des amerikanischen Systems wird sehr schmerzhaft werden. Da hat er gesagt, ja, ganz klar. Viele Leute werden sehr viele Schmerzen haben. Und da müsste man natürlich jetzt so ein bisschen relativieren, Markus, ne, was also zumindest für mich, Matthias, ich will da nicht für dich sprechen, aber wenn wir, sagen wir mal, vom Innovationsblickwinkel her argumentieren, dass einiges von dem vielleicht gar nicht schlecht ist, dann muss man natürlich zugeben, wir sind drei weiße Männer, die hier sprechen im mittleren Alter. Wenn ich jetzt eine Minorität wäre, dann würde ich darüber vielleicht ganz anders denken, denn die Leute, die meisten Schmerzen haben werden, sind die, die im Moment vom Staat am meisten mitgedacht werden. Und das sind oftmals Minoritäten. Also so ganz spaßig wird diese Umstellung, was denn dann da gelingen möge, nicht werden für diese Leute, ganz klar.
Matthias, du hast in den vergangenen 15 Jahren mehrere Artikel, mehrere Porträts über Elon Musk geschrieben und hast dich der Person Musk von verschiedenen Seiten immer wieder genähert. Es gibt wenige deutsche Journalisten, die den Mann so gut kennen. Was ist dein Take?
Ja, die Frage ist, ob ich ihn wirklich so gut kenne. Also ich kenne ihn jetzt oder hatte mit ihm zu tun, sagen wir mal, jetzt sind 20 Jahre fast, würde ich sagen. Und am Anfang war also dennoch sehr, sehr offen. Also ich kann mich erinnern an so, das waren so Insider-Technologie-Konferenzen, wo er aufgetreten ist und damals wirklich sehr sympathisch war, eben auch versucht, die Leute für sich einzunehmen. Er war auch damals auf der Mission, er musste eben Geld einsammeln, damals auch für Tesla. Und ich habe damals aber auch gemerkt, sobald ihm da jemand widersprochen hat und der keine guten Argumente hatte beim Widersprechen, also es ging darum, braucht man jetzt wirklich Elektroautos oder sollte man nicht lieber Hybride machen? Und da wurde er sehr schnell garstig. Also der konnte also von einer Minute in die andere wirklich umdrehen. Ne? Und was treibt ihn? Also ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Abendessen mit einem seiner ehemaligen Mitstreiter, der also ganz, ganz eng mit ihm gearbeitet hatte. Ich darf jetzt den Namen nicht sagen, weil es off the records war, aber der sagte zu mir, mark my words, Elon hat mir gesagt, er will den größten und einzigen Autohersteller der Welt führen. Also bei Elon ist immer so, er geht eben auf alles und er will da eigentlich gar nichts mehr daneben haben. Er will sich da durchsetzen. Das ist halt so ein Winner-Typ, ne? Und Das treibt ihn an.
Das soziale Netzwerk und der Twitter-Klon Blue Sky, der feiert gerade, vor allem nach der Wahl, einen enormen Nutzerzuwachs. In den App-Stores von Google und Apple ist die App seit mehreren Tagen jeweils auf Platz 1 bei den Downloads. Seit dieser Wahl, seit der US-Präsidentschaftswahl, da wechseln offenbar Millionen Userinnen und User von X, vormals Twitter, offenbar zu Blue Sky. Olaf, was hat Elon Musk hier vermasselt?
Ja, also erstmal gesellschaftlich ist überhaupt nicht wünschbar, ne? Wünschenswert, denn wir haben hier weiterhin eine Blasenbildung, die noch stärker vorangetrieben wird jetzt, wo die Leute eben nur noch ihr eigenes Badewasser trinken, ne? Wenn sie auf sozialen Medien unterwegs sind und von niemandem mehr gegenseitig auch so ein bisschen freundlich oder auch unfreundlich gechallenged werden, ne? Also gesund ist das nicht für die Gesellschaft. Für die Wirtschaft, sagen wir, oder die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens halte ich es auch nicht für wünschenswert, denn wenn ich, er muss ja irgendwann, ein Geschäftsmodell fahren, welches entweder ganz auf Abonnements umschaltet oder aber weiterhin auf den Werbebetrieb baut. Und die Leute, die dort Werbegelder geben, die mögen extreme Haltungen gar nicht. Da kriegt man dann sehr schnell eine sehr schlechte Markenpositionierung, ja, wenn man sich mit Rassismus und mit extremen politischen Haltungen dann eben identifiziert. Also ich denke kommerziell gesehen, aber da ist dann eben wieder die Frage, ob das für ihn eben, da komme ich wieder zurück auf das, was ich eben gesagt habe, ob das Geld für ihn eben wirklich so eine wichtige Rolle spielt. Denn zu verlieren hat er da auf der Seite sowieso nichts mehr.
Matthias, es heißt auch, dass viele Nutzerinnen und Nutzer deshalb Twitter oder X den Rücken kehren, weil Elon Musk in jeder Timeline fast andauernd auftaucht, weil er dort seine Ideen promotet und weil viele sagen, dieses Netzwerk ist mittlerweile wertlos für mich geworden, weil so viele Fake-Accounts dort unterwegs sind, dass das Lesen dort keinen Spaß mehr macht.
Ja, also früher war es eindeutig so, dass es ja, als es noch Twitter hieß, doch einen Linksdrall hatte, muss man einfach so sagen, ist so. Und jetzt hat es natürlich einen sehr, sehr starken Rechtsdrall unter Musk bekommen. Und ich muss dazu sagen, ich bin noch nie ein Freund von Twitter gewesen und jetzt auch von X nicht. Weil ich, also dieses ganze Durcheinander da in den Kurznachrichtenkanal, diese Kakophonie der Töne. Ich habe immer das Gefühl, dass erschwert so richtig das Denken, ne? Weil das irgendwie von allen Seiten so einprasselt. Du kannst eigentlich auf X also sehr, sehr schlecht oder auch auf Twitter sehr schlecht diskutieren oder kannst irgendwie Feedback einholen und ich weiß es nicht. Also ich denke mal, früher haben Leute Briefmarken gesammelt, Milliardäre haben Häuser gesammelt und für Musk ist es halt, ist das sein Hobby, dass er dort X betreibt, wie Olaf schon sagt, wo dann eben das Geld gar nicht so wichtig ist, sondern der Einfluss, den er dadurch hat. Die Frage ist halt, wie groß ist der Einfluss, wenn du dann...
Immer mehr Leute den Dienst verlassen.
Den Dienst verlassen oder aber du dann in so einer Bubble bist, wo du dann nur noch zu deinen eigenen Fans predigst und gar keine anderen Leute mehr erreichst. Keine Ahnung, es gibt ja immer noch die Spekulation, dass man dann mit Truth Social von Trump zusammenarbeitet und das ein bisschen größer macht, aber schwer zu sagen, was aus X wird.
Ja, es gab ja mal die Theorie, als er übernommen hat, dass er X umbauen oder Twitter umbauen wollte in eine Plattform, ähnlich wie WeChat in China, auf der man im Grunde genommen viele Dinge auch aushandeln und handeln und verkaufen kann und dass er dann über Krypto dann eben eine Währung schafft oder verschiedene Währungen annimmt und so den Handel eben antreibt und dass das unter anderem auch Leute, die ihre eigenen Waren herstellen und so weiter, dann begünstigen würde. Daraus ist aber bis jetzt zumindest nichts geworden. Nun müsste man untersuchen, ob das so ein bisschen auch mit der doch negativen Haltung der US-Regierung gegenüber Krypto so bisher zu tun hatte. Und das wird sich ja auch ganz stark ändern. Denn jetzt kriegen wir eine Regierung, Trump hat das ja auch gesagt, er möchte sowohl für KI als auch für Krypto das, sag mal, das Zentrum des Universums werden. Und wer weiß, was da eventuell dann auch noch bei X kommt, wenn das so wird.
Ja, und ich glaube, wir werden uns auch X gar nicht entziehen können. Es ist ja jetzt sozusagen schon das Verlautbarungsorgan. Man muss ja X eigentlich folgen, wenn man wissen will, was Elon Musk gerade treibt und auch was in der US-Regierung passiert. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Also ich sehe nicht, dass X irgendwie weggeht, aber wie Olaf auch schon ausgeführt hat, das Problem ist halt mit dem Businessmodell dahinter. Werbung wird da schwer werden, aber gut, wenn es halt vom reichsten Mann der Welt finanziert wird, dann ist das vielleicht alles gar nicht so wichtig, ja.
Ja, es ist schon frappierend, ne? Also so ein bisschen so, man fühlt sich so ein bisschen erinnert an die Anfänge der USA mit den Robber Barons, ne? Die Eisenbahnen gebaut haben und sehr viel Infrastruktur geschaffen haben. Und auf denen sich natürlich die USA, die moderne Industrienation USA, ja auch begründet, die aber natürlich auch viel Unheil übers Land gebracht haben und sehr viel Schindluder betrieben haben und dann nachher große Multimilliarden-Stiftungen ins Leben gerufen haben, um die Gesellschaft dann der Gesellschaft wieder was Gutes zu tun. Ne? Also so dieses, das ist auch so ein bisschen in dem längerfristigen amerikanischen Muster, muss man historisch gesehen, muss man dazu sagen.
Und bei Microsoft haben sich ja auch alle gefragt, warum kaufen die eigentlich LinkedIn ein? Das macht eigentlich so gar keinen Sinn. Und das ergibt jetzt umso mehr, auch mit Hilfe von AI, umso mehr Sinn und mit der Verbandelung von Outlook und den ganzen anderen Netzwerken. Naja, aber trotzdem nochmal muss ich eine Lanze brechen für das alte Twitter, denn das wird ja auch von der Medienbranche, das ist natürlich eine kleine Gruppe nur, heftig genutzt, um einfach auch Nachrichten zu erhalten. Und dieser Gedanke, dieser Kern der Nachrichtenverbreitung, der schnellen Nachrichtenverbreitung, direkt an Quellen zu sitzen, den hat Musk ja auch mit den Füßen getreten. Mark Zuckerberg mit Threads hat das erst gar nicht versucht, hat gesagt, oh, ich will lieber ganz unpolitisch bleiben, da lege ich mich mit keinem an. Also bei Threads wird dieses Bedürfnis auch nicht befriedigt. Das versucht aber jetzt genau Blue Sky, Olaf.
Ja, und ich denke, also da wird sich Mark Zuckerberg vielleicht noch ein bisschen umgucken, denn ich denke, der steht auf einer Liste, Sam Altman steht auf einer Liste und Bezos auch. Da muss man sehen, wie weit das getragen wird, aber da wird es schon auch noch paar persönliche Attacken geben.
Der Matthias grinst gerade, also doch McCarthy?
Ja, McCarthy, ich meine auch Chef Bezos und Mark Zuckerberg, das sind ja nun nicht Leute da, die sich nicht verteidigen können. Ne? Aber es ist schon irgendwie, hat schon ein bisschen was an Kindergarten. Also ich weiß nicht, also diese Anschuldigungen da öffentlich und dann keilen die Leute wieder zurück. Und ich meine, es hat Unterhaltungscharakter. Auf der anderen Seite muss ich sagen, nimmt es aber auch so ein bisschen was weg von diesem Glanz oder auch bei Trump ja auch von der Würde des Amtes, ne? Also die Sachen, die man auch so früher Staatsmännern oder auch Unternehmenslenkern ja gar nicht zugetraut hat und jetzt merkt, das sind halt auch Menschen wie du und ich und die lassen sich vor allem über gekränkte Eitelkeiten triggern.
Lasst uns noch zu einem anderen Thema kommen und bei Elon Musk einen Knopf dran machen. In L.A. findet gerade die große Autoshow statt für den US-Markt, die wichtigste Präsentation. Matthias Hohensee ist deshalb auch vor Ort. Und Matthias, es halten sich seit einigen Tagen die Gerüchte, dass eventuell Volkswagen Rivian übernehmen könnte, einen Elektroautohersteller in Kalifornien, der etwas macht, was die deutschen Hersteller nicht machen. Der macht nicht nur gute Software, sondern der baut auch Elektro-Pickups.
Ja, also das mit Rivian, also im Sommer hat ja Volkswagen bekannt gegeben, dass sie in Joint Venture mit Rivian aus der Taufe heben wollen und das mit bis zu 5 Milliarden Dollar ausstatten. Dann gab es zwischenzeitlich mal wieder Gerüchte, naja, jetzt hat VW ja all diese Probleme, Sparkurs, Werksschließungen eventuell. Und dann hat aber Oliver Blume jetzt doch da klaren Tisch gemacht. Und im November ist dieses Joint Venture aufgesetzt worden. Und nicht nur das, man will sogar noch 800 Millionen Dollar dort reingeben. Und die Idee ist, das, woran Volkswagen bislang gescheitert ist, nämlich eine Software, eine moderne Fahrzeugsoftware, die bringt Rivian ein und die soll dann letztendlich auf alle Elektromodelle von Volkswagen und auch von Rivian angewendet werden. Und jetzt ist ein bisschen das Risiko dabei, Rivian steht halt finanziell auf wackeligen Füßen. Die haben, glaube ich, noch 5 oder 6 Milliarden Dollar auf der hohen Kante, müssen aber noch 2, 3 neue Modelle einführen im Markt. Das ist also nicht sehr, sehr viel Geld. Und die Frage ist auch, geht ihnen dann irgendwann finanziell die Puste aus? Börsenwert ist momentan ungefähr 10 Milliarden Dollar. Und wenn Volkswagen sich schon so stark dort engagiert, kann man sich ja fragen, okay, wie rückversichern die sich, wenn es dann Rivian vielleicht nicht mehr geben sollte. Und deswegen denke ich mal, sind diese Gerüchte auch entstanden, dass, naja, dann können die das ja vielleicht dann auch gleich übernehmen, das Unternehmen. Momentan sind das allerdings Spekulationen und der VW-Konzernchef hätte wahrscheinlich auch Probleme, das in der gegenwärtigen Lage durchzubringen. Ich glaube, da würden ihm auch die Gewerkschaften aufs Dach steigen, aber ich glaube, langfristig würde das schon Sinn machen.
Olaf Groth.
Ja, also so ein 50-50 Joint Venture ist immer schwierig, ne? Das ist wie eine Ehe, ne? Die muss laufend verhandelt und neu verhandelt werden. Und das ist, wenn man sich die Wirtschaftshistorie ansieht, sind das unheimlich schwierige Konstrukte. Und da stellt sich dann die Frage, gerade als Stratege, welche Kontrolle kann Volkswagen dort ausüben, wenn sie nur 50% innehalten? Gerade jetzt, wo sie versuchen, diese Rivian Software eben durch den Konzern hinweg zu verbreiten. Das ist ja ein ganz, ganz strategisches Asset. Ja, das ist, die Software hat immer mehr bildet immer mehr Wertschöpfung, stellt immer mehr Wertschöpfung dar innerhalb des Gesamtwertes eines Autos, ist also eine ganz, ganz wichtige Position.
Komponente.
Ja. Und wer das nicht kontrolliert für den Konzern, wie will man dann, sagen wir mal, entsprechende kompetitive Wettbewerbsvorteile aufbauen? Ne? Also das ist die eine Sache. Gerade wenn man auch, sagen wir mal, sich überlegt, die deutsche Softwarekultur und die Silicon Valley-Kultur sind komplett andere. Und das sieht man ja auch, wenn man sich mit Leuten unterhält bei SAP, die sagen, wir entwickeln anders als die Leute im Silicon Valley, wobei ja SAP natürlich auch ganz stark vertreten ist im Silicon Valley, also von daher transatlantisch agiert. Aber
mehrere tausend Mitarbeiter,
ganz klar. Aber nicht nur die Autokulturen, wie wir ja schon Chrysler und Mercedes gesehen haben, sondern auch die Softwarekulturen sind komplett andere. Also das wird
deshalb hat Rivian einen großen Posten, eine große Außenstelle hier im Silicon Valley.
Große Außenstelle, die wird mir gesagt, die sehr teuer ist. Die Leute sind sehr teuer, die Entwicklung dort ist sehr teuer. Aber gleichzeitig trauen die Entwickler dort den deutschen Entwicklern auch nicht so sehr. Also da wird es noch viel zu verhandeln geben.
Matthias.
Vor allen Dingen darf man nicht vergessen, Volkswagen hat ja noch seine eigene Software-Sparte, Caria. Die ist ja nicht abgeschafft worden. Die ist sehr, sehr groß. Da sind, glaube ich, auch 10 Milliarden investiert worden. Jetzt ist auch die Frage, wie jetzt diese beiden Dinge, das Joint Venture und wie Caria zusammenarbeiten werden. Also das ist alles noch so ziemlich offen. Und wie Olaf schon sagte, also diese Software, das wird ja auch gerade bei den modernen Autos, das ist ja so wichtig, das ist sozusagen das Herz des Autos. Also da muss man
mittlerweile, ja.
Also da muss man wirklich sicherstellen, dass man dann auch langfristig die Kontrolle darüber behält. Und wenn man dann natürlich an der anderen Seite ein zwar populäres, aber finanziell schwächelndes Unternehmen hat, das vielleicht noch mehr unter Druck kommt, wenn Trump jetzt sozusagen Vergünstigungen bei Kaufprämien und so weiter streicht, muss man natürlich da schon ein bisschen weiterdenken, was man da macht.
Ja, ist ja auch so, dass ich immer wieder höre, die Rivian-Leute wollten ja eigentlich ihr Software-System nicht nur innerhalb eines Konzerns verarbeiten, sondern auch an andere Autohersteller dann über einen gewissen nach einer gewissen Zeit anbieten. Wie vereinbart sich das mit diesem 50-50 Joint Venture? Ne? Also wenn das so strategisch ist für Volkswagen und man gibt gleichzeitig diese Softwarearchitektur ab? Worin besteht denn der Wettbewerbsvorteil? Nun hat Musk das ja auch ganz smart gemacht damals mit Tesla, hat sehr viel von dem Tesla IP einfach aufgeöffnet und weggegeben, nur eben bestimmte Komponenten nicht, auf denen sich dann der Wettbewerbsvorteil aufbaute. Ich glaube, das war diese Supercharger-Architektur, die er dann für sich behalten hat. Also ein ganz smarter Move. Aber so ganz weiß ich noch nicht, worin das bei diesem Joint Venture dann liegen würde.
Vielleicht müssen ja in Bälde ganz viele Cariad-Mitarbeitende von Deutschland ins Silicon Valley umziehen. Wer weiß. Das war der Valley Talk hier bei Vivo. Uns gibt es auch unter valleytalk.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns das nächste Mal wieder herunterladet. Bis dahin.